Jetzt aber zum Thema, das mir vorgegeben ist, das Thema aus Epheser 6, 17, beziehungsweise diese kurze Wendung, der Helm des Heils. Das Thema der Helm des Heils, das sichere Heil Gottes. In Epheser 6, 17 schreibt Paulus, nehmt euch auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Zweite Hälfte ist ein Thema vom nächsten Sonntag, haben wir vorgehört, von meinem langjährigen Kollegen Armin Mauerhofer. Die Gliederung für heute, erstens das göttliche Heil, zweitens der Helm des Heils und drittens der gesicherte Kampf. Wir sehen Leute beim Fahrradfahren oder besonders auch beim Motorradfahren mit dem Helm. In der Antike waren das allgemein die Krieger, die den Helm getragen haben. Aber auch beim Sport, je nach Sportart, hat man auch bei den großen Sportkämpfen, auch mit Waffen ist man umgegangen und hat dann auch einen Helm getragen. Hier geht es vor allem um den Schutz gegen Satan und gegen die Sünde in diesem Text. Und wie wir diesen Schutz erleben können, darum geht es heute. Auch wenn du heute vielleicht nicht von Herzen singen konntest, dass du 1000 Gründe hast, Gott ein Loblied zu singen, gerade dann gilt diese Botschaft auch für dich. Wenn wir nicht mehr kämpfen können, dann kämpft Gott für uns. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Erstens, das göttliche Heil. Paulus lehnt sich hier offensichtlich an Jesaja 59, Vers 17 an. Jesaja 59, Vers 17 lesen wir, dass Gott sagt, beziehungsweise sein Knecht, den er sendet, der kommende Welterlöser sagt, oder von ihm heißt es, er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt und er zog Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einem Mantel. Ich möchte jetzt erstmal über das Heil sprechen, wie es besonders Jesaja verkündigt. Das Wort Evangelium erscheint ja auch sehr häufig bei Jesaja, beziehungsweise das Verb, die gute Nachricht verkündigen, und daran lehnt sich das Neue Testament an und zeigt, dass Jesus dieser göttliche Gesandte ist, der diese gute Nachricht von dem göttlichen Heil bringt. Hier erscheint das Wort Yeshua auf Hebräisch, daher abgeleitet auch Yeshua oder Yehoshua. Den Josua haben wir hier, das heißt, Jahwe, Gott, ist Heil, ist Rettung. Yeshua heißt Rettung oder Heil oder auch Hilfe, alles in einem Paket. Was wir sprachlich durch die Übersetzung trennen, gehört hier zusammen. Also Heil, Rettung, Hilfe gehört alles zusammen. Und Jesaja zeigt uns wiederholt, wie Gott dieses umfassende Heil bringt, auch im täglichen Leben. Es geht natürlich um die Rettung für das Jenseits. Es geht darum, dass wir einst nach dem Tod in den Himmel kommen zu Gott und nicht ewig verloren sind. Aber es geht auch ganz konkret darum, dass wir hier im alltäglichen Leben Gottes Hilfe und sein Heil erfahren dürfen. Ein paar Stellen daraus, ich habe sie schriftlich ausgeführt, wer das, die Datei haben möchte, darf sie an Remo und an andere wenden. Ich werde die Bibelstellen hier nicht alle vorlesen, dort habe ich manche Bibelstelle auch ausführlich zitiert. Also jetzt nur kurz in Psalm 12, die 6 Verse kann man gerne zu Hause in Ruhe nachlesen. Dort heißt es, ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen von den Quellen des Heils. Jesus knüpft am Laubhüttenfest am letzten Tag offensichtlich daran an, in Johannes 7, ab Vers 37, und sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, indem er daran anknüpft. Oder Jesaja 25, 9, wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung oder in seinem Heil. Oder Jesaja 49, Vers 6, es ist zu wenig, dass mein Knecht Gemeint ist der kommende Welterlöser, der mit Gott identifiziert wird und gleichzeitig von Gott gesandt wird, also Jesus, dass mein Knecht nur mein Volk Israel rettet und wieder zurückführt ins Land. Er soll ein Licht sein für die Heiden und Gottes Heil bis an die Enden der Erde. Soweit soll diese Rettung, die durch Jesus Christus gekommen ist, gehen, reichen. Jesaja 49, Vers 8. Und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Also Hilfe und Heil gehören hier eng zusammen. Oder Jesaja 52, Vers 7, eine Stelle, die im Leben Jesu eine ganz wesentliche Rolle spielt. Wie lieblich sind auf dem Berg die Füße derer, die frohe Botschaft, Evangelium verkündigen, der Frieden verkündigt, der die gute Botschaft bringt, das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König oder herrscht als König. Oder Jesaja 62, Vers 1, um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht ruhen, bis meine Gerechtigkeit hervorbricht wie ein Lichtglanz und bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie ein Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel. Gott verheißt also umfangreiches Heil für Israel und für die ganze Welt. Und wie er dieses Heil verwirklicht, das sagt uns Jesaja auch, unter anderem Kapitel 53 ist den meisten bekannt, in dem der Knecht Gottes, der kommende Welterlöser, an unserer Stelle in den Tod geht. An der Stelle der Menschheit in den Tod geht und die Schuld der Menschheit auf sich nimmt. Aber schon vorher lesen wir zum Beispiel in Jesaja 50, Vers 6 von diesem Knecht Gottes, dass er sagt, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor den Schmähungen und Speichel. Und der Rücken wird noch einmal genannt im Kapitel 21, 23, wo wir lesen vom Kelch des Zornes Gottes, um den Jesus im Gethsemane gerungen hat, indem er sagt, Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dort lesen wir in Jesaja 51, Vers 23, ich gebe ihn, den Kelch des Zornes, in die Hand deiner Peiniger, sagt Gott zu Israel, und zu deiner Seele, die zu deiner Seele sagten, bück dich, dass wir hinüberschreiten, und du machtest deinen Rücken der Erde gleich wie eine Straße für die Hinüberstreitenden. Das bezieht sich einerseits auf Israel und auf der anderen Seite auf den Knecht Gottes, der sich mit Israel identifiziert und der sozusagen für Israel in den Riss tritt, der die Bresche schlägt, der sein Leben an der Stelle von Israel, von der Welt hingibt. Und das können wir sehr buchstäblich auch nachvollziehen, als Jesus am Kreuz hängt mit dem Rücken. Er hat seinen Rücken den Schlagenden hingegeben und schon vorher bei Pilatus, als er geschlagen wurde und bespuckt wurde. Jesus ist diesen Weg gegangen für uns, an deiner und an meiner Stelle, am Kreuz. Und so gibt es das göttliche Heil für uns, indem wir Jesus Christus um Vergebung bitten, indem wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und damit mit Gott versöhnt sind. Das ist das ewige Heil. Dann existieren die Sünden nicht mehr, die unser Leben geprägt haben, weil Jesus sie hinweggenommen hat. Und wenn nun vom Helm des Heils gesprochen wird, dann bezieht sich das auch vor allem auf den Schutz des Kopfes und der Gedanken. Und diese Gedanken spielen bei Jesaja im Kontext eine wesentliche Rolle. Vor allem sagt Gott in Kapitel 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so weit der Himmel höher ist als die Erde, so weit sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und dann werden die menschlichen Gedanken angesprochen, Gedanken des Unrechts. Gedanken sind in der Bibel immer auch Pläne. Das heißt, was mein Denken prägt, das prägt auch meine Planung und mein Leben. Sie laufen ihren eigenen Gedanken hinterher. Kapitel 65. Und dann sagt Gott in Jeremia 29, Vers 11, ich habe Gedanken des Friedens über euch, nicht Gedanken des Unheils, dass ich gebe, euch gebe Heil und Hoffnung. Das sind Gottes Gedanken über uns. Gedanken, Pläne des Friedens, und wir tun gut daran, uns durch diese Gedanken auch prägen zu lassen. Das wird heilsam sein für unser ganzes Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt, auch als Christen. Aber durch Jesus dürfen wir Gottes heilende Gegenwart erleben. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der Helm des Heils. Wie erwähnt, bezieht sich Paulus hier ausdrücklich mit dem Ausdruck Helm des Heils auf Jesaja 59, Vers 17. Der Helm, auf Hebräisch Kovar, heißt auf Neuhebräisch der Hut, aber hier ist wirklich der Helm des Kriegers gemeint. Zum Beispiel erscheint er zweimal im Kontext des Goliaths und von David. Goliath trug so einen Helm, David wollte ihn auch tragen, aber war dann zu schwer mit der ganzen Rüstung, hat alles abgelegt und ging nur mit einer Schleuderer, weil er auf den einen Wahn Gott vertraute. Und er sagt, der hat alle Herrscher und Kriegsherde in seiner Hand. Und mit diesem Gott ging David ohne Waffenrüstung, also ohne physische Waffenrüstung, in den Kampf gegen einen Goliath, der voll ausgestattet war. Und er siegte. Paulus verwendet den Ausdruck noch im 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wo er vom Helm der Hoffnung, des Heils oder der Rettung spricht. Ich verstehe das so, dass Paulus an dieser Stelle mehr von der zukünftigen Rettung spricht, weil er die Hoffnung anspricht, aber an unserer Stelle auch mehr das gegenwärtige Heil. Beides schließt sich gegenseitig mit ein. Wir werden Gottes Heil in Zukunft vollkommen erleben, aber wir dürfen dieses Heil jetzt schon immer wieder erleben, wenn wir diesen Helm anziehen. Und das Heil ist uns ein Schutz. Ich denke, dass jeder Ausdruck Helm des Heils zwei Aspekte zum Ausdruck bringt. Erstens ist das Heil unser Schutz wie ein Helm. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, dass wir also wie der Helm immer wieder geschützt werden und dieses Heil auch geschützt wird in uns. Gott schützt uns vor falschen Wegen. Er schützt uns vor Irrwegen. Nach Hebräer 4, Vers 12 und 13 ist Gottes Wort schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ein Thema vom nächsten Sonntag. Deswegen gehe ich dann auch nicht ausführlicher darauf ein. Aber es dringt hindurch bis zur Scheidung von Magd und Bein und der Gedanke von Geist und Seele, zur Trennung von Geist und Seele, und legt unsere Gedanken und Gesinnung des Herzens bloß vor Gott. Das ist Gottes Wort. Es dringt in die Tiefe hinein und legt alles offen vor Gott. Und das ist heilsam. Das ist sehr heilsam, dass die Tiefen des Herzens aufgedeckt werden vor Gott. Paulus spricht von der gesunden Lehre, das ist auch die gesund machende Lehre und in dem Zusammenhang besonders im Titusbrief dann auch vom gesunden Glauben. Der gesunde Glaube braucht eine gesunde Lehre verankert in der Bibel, sonst gibt es den gesunden Glauben nicht. Also wir müssen uns nicht in die Irre leiten lassen von vielen, die glauben, könnten einen gesunden Glauben haben ohne das feste Fundament im Wort Gottes. Das geht nicht. Gott hat seinen Willen kundgetan im Wort und wir brauchen diese feste Verankerung im Wort Gottes und das führt zu einem gesunden Glauben. Im Psalm 119, Vers 9 bis 11 lesen wir, wodurch wird ein junger Mann seinen Pfad reinhalten, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Und der Psalmist bekennt, mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abhören von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort aufbewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. So einfach eigentlich. In meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und so haben wir den Helm des Heils, der uns schützt vor der Sünde. Und damit komme ich zum dritten Punkt, der gesicherte Kampf. Wie einleitend gesagt, geht es hier ja um die Waffenrüstung. Man kann sagen, die Waffenrüstung eines Kriegers, aber wenn man den griechischen Text liest, dann steht da das Wort Palle und Palle heißt genau genommen Ringkampf. Palästra kennt ihr vielleicht, die Palästra ist ein Ort, wo Ringkampf und Boxen eingeübt wurden. Also Palle ist der Ringkampf, Paulus spricht genau genommen von einem Ringkampf. Nun warum? Was hat das hier mit dieser Waffenrüstung zu tun? Da müssen wir auf die Griechen zurückgehen und vor allem auch auf Athen. Das ursprüngliche Gymnasium diente nicht nur der Sportausbildung, sondern auch vor allem der militärischen Ausbildung. Sport und Militär bilden hier eine Einheit. Von 18 bis 20 wurde man ausgebildet im Gymnasium für den Kriegsdienst, in Athen zum Beispiel, ursprünglich 2 Jahre. Und Plato, der Philosoph, greift um 400 vor Christus diese Sprache auf und verwendet genau die Begriffe, die Paulus hier verwendet. Er spricht von der gesamten Waffenrüstung wie Paulus und er spricht vom Pfeil und spricht in diesem Zusammenhang vom Ringkampf und sagt, der Ringkampf ist sehr gut, um sich auf den Krieg vorzubereiten. Weil er lernt man einerseits sich zu verteidigen und gleichzeitig anzugreifen, rechts und links zu kämpfen, alles zusammen. Und das ist die Sprache, die Paulus hier offensichtlich aufgreift. Es geht um den Kampf, es geht um die Waffenrüstung und dann sind es vor allem auch die 2 Timotheusbriefe, die zeigen, dass Paulus den Wettkampf im Sport sehr eng mit dem Soldatenkampf verbindet. Er sagt einerseits zum Beispiel, kämpfe den guten Wettkampf. Und auf der anderen Seite, kämpfe den guten Soldatenkampf. Einfach so parallel. Beides zusammen. Es geht um den grundsätzlichen Kampf. Und dann nochmal zu Jesaja. Jesaja 59 im Kontext merken wir, dass Jesaja sehr stark also von Gott ausgeht. Es ist Gott, der den Helm des Heils anlegt. Beziehungsweise sein Erlöser, den er sendet. Und die Sprache bei Jesaja, die lehnt sich sehr stark an Psalm 24, 7 bis 10 an. Ihr kennt sicher diese Stelle. Es ist erstaunlich, wie häufig und wiederholt Jesaja diesen Psalm aufgreift. Quer durch, von Kapitel 1 an schon, Kapitel 3 oder Kapitel 9, Vers 5. Der Gottheld, der geboren werden soll. Das ist eine Sprache, die wir so schon im Psalm 24, Vers 7 bis 10 finden. Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig zum Krieg. Er ist der König der Herrlichkeit, der kommen wird. Und das verkündigt Jesaja. Er wird einkehren. Er wird alle menschlichen Krieger überwinden. Ägypten ist nichts, das sind nur Menschen. Auch Assyrien, das sind alles nur Menschen. Sind kein Gott. Und Gott ist auf der Seite seiner Kinder. Das ist die Botschaft, die Jesaja aufgreift. Jesaja 43 zum Beispiel. Dass er ausziehen wird und die Wagen und die Pferde schlagen wird. Und die Menschen überwinden wird. Und das ist die Botschaft von Jesaja 59, ab Vers 14 zum Beispiel. Dort lesen wir unter anderem, es war kein Mensch da in dieser Situation der Fürbitte getan hätte. Und darum, weil kein Mensch da war in Israel, darum hat Gott selbst den Helm des Heils angelegt und er selbst kämpft. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass Gott selbst zum Kampf aussieht. Und das ist auch die Grundlage für unseren Sieg. Wenn wir meinen, wir sollten kämpfen, aber wir kämpfen ohne ihn, dann wird das gar nichts bringen. Es gibt nur einen Weg zum Sieg, aber der ist auch sicher. Dass wir den Sieg Jesu immer wieder durch den Glauben in Anspruch nehmen. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr bedrängt, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt besiegt. Und im 1. Johannes 5, 4 lesen wir, dass der Glaube das Mittel zum Sieg ist, durch das wir die Welt überwinden können. Weil Jesus gesiegt hat, dürfen auch wir siegen. Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 7, 8, widersteht dem Teufel. Was geschieht dann? Er flieht von euch. Eigentlich einfach, hein? Widersteht und er flieht. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Aber, muss sagen, es braucht eine klare Entscheidung, wie Jesus in der Versuchung, dass wir bereit sind, ein klares Nein zur Sünde zu haben. Nicht ja, aber ich verpasse doch etwas Gutes, wenn ich nun mich klar von der Sünde abwende, dann verpasse ich doch etwas Gutes. Ja, es ist heute nicht immer einfach. Es war noch nie immer einfach, muss man sagen. Wir haben vorher über die böse Zeit der Gegenwart gesprochen, die gute Zeit der Vergangenheit nicht, die war auch nicht immer so gut. Wenn man liest, was Plato über die Jugend sagt, dann denkt man, ist sehr top modern. Trotzdem ist es wichtig, dass wir einfach konsequent sind, immer. Und dass wir zum Beispiel auch in sexueller Hinsicht wissen, dass es nicht für die jungen Männer und für ältere Männer auch nicht immer leicht ist, wenn sie so viel nackte Haut sehen heute, da wirklich auch bewahrt zu werden. Es ist wichtig, dass die Frauen das auch wissen, dass es für Männer gar nicht leicht ist. Darüber spricht man nicht, aber damit hat man zu kämpfen. Und deswegen ist wichtig, dass wir hier auch als Christen anders leben als die Welt. Dass wir uns selbst schützen und dass wir die anderen schützen. Dass wir hier ein Vorbild sind. In Nehemia 8, Vers 10b lesen wir, die Freude am Herrn ist, wörtlich heißt es, eure Schutzfestung. Eure Schutzfestung. Da, wo ihr hinfliehen könnt und sicher seid. Die Freude am Herrn. In Jesaja 45, 25, Vers 4 erscheint das gleiche Wort für Gott, denn du bist den Geringen eine Festung, eine Schutzfestung gewesen, eine Festung dem Armen in seinen Bedrängnissen, eine Zuflucht vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze, denn das Schnauben der Gewaltigen ist wie ein Unwetter im Winter. Gott ist eine Festung in dieser Zeit. Und je mehr wir erleben, wie heilsam Gottes Wille für uns ist und je mehr wir seine Freude in uns erleben, desto besser dürfen wir geschützt sein vor den Anfechtungen. Er will uns schützen, er will uns eine Schutzburg sein, um uns herum. Das allein garantiert den Sieg, alles andere nicht. Du kannst noch so sehr kämpfen, du wirst nicht zum Ziel kommen, wenn du eigenmächtig kämpfst. Paulus spricht von denen, die gesetzmäßig kämpfen, im 2. Timotheus 2,5, dass wir durch den Glauben gesetzmäßig kämpfen sollen, denn nur so werden wir den Siegeskranz erhalten, den Siegeskranz des ewigen Lebens. Und das ist der Kampf, den Jesus längst errungen hat. Indem Jesus sagte, ich gehe jetzt hin, den Fürsten dieser Welt zu richten, sagt Jesus in Johannes 12, 31, und er hat ihn gerichtet, indem er gestorben ist, indem er die Trennung von Gott erlebt hat, indem er aber auch vor allem dann wieder auferstanden ist zum ewigen Leben, hat er Tod und Hölle besiegt und Satan. Und wir, wenn wir mit Jesus leben, sind wir auf der Siegerseite. Und wenn du nicht mehr kämpfen kannst, weil du sagst, ich habe keine Kraft, dann darfst du wissen, wie wir in 2. Mose 14, 14 lesen, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir dürfen wissen, du bist der Sieger. Durch deinen Tod, durch deine Auferstehung, durch deine Himmelfahrt. Und du wirst siegreich wiederkommen und schenkst uns jetzt schon deine Hilfe, dein Heil. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du gerade in unserer Schwachheit auch immer mehr deine Kraft, deine Herrlichkeit offenbarst und uns erfüllst mit deinem Willen, dass wir dich verherrlichen, dich preisen und deinen Segen weitergeben dürfen. Amen.